Claudia, kennst du das IT-Gegenstück zu dem Paar Socken, was man zu Weihnachten geschenkt bekommt?
Was meinst du denn jetzt? Kabelbinder, modulare Switches?
Modulare Switches kommt dem schon sehr nahe.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 70 vom Wartungsfenster vom 9. Oktober 2024. Mit mir dabei mein Knecht Ruprecht.
Hatten wir die nicht schon mal? Die Claudia. Hi.
Und ich bin der Patrick, glück auf.
Ich habe das Gefühl, den haben wir schon mal gebracht.
Wahrscheinlich bringen wir den jedes Jahr zu Weihnachten.
Genau, und vergessen es dann einfach
im Laufe des Jahres.
Es ist noch nicht Weihnachten, genau. Aber es ist ja, also ich meine, der Weihnachtsteller ist schon wieder.
Ich wollte gerade sagen, wir nehmen heute hier im Büro auf und heute wurde hier das erste Mal in diesem Jahr der Weihnachtskeksteller aufgestellt.
Uhr tickt, ne? Ja, ein bisschen mehr als 2 Monate, also 2 Monate, ne?
Ja gut, ich rechne ja immer von Zeitumstellung zu Zeitumstellung. Also jetzt die nächste Zeitumstellung ist ja die, die mir am liebsten ist.
Ne?
Die Tage werden jetzt auch merklich kürzer, was ich auch sehr angenehm finde. Also das kann ich ja morgens gar nicht haben. Ich meine, wir haben Schlafzimmer geht nach Osten, das heißt, das halbe Jahr, ja, machst du die Klüsen auf und dann wirst du erstmal direkt geblendet. Oder es ist irgendwie schon bullenwarm in der Bude.
Oh je.
Da gefällt mir das halt definitiv besser, wenn ich wach werde, die Jalousien hochmache und nicht direkt zu Staub zerbröse, sondern es noch dunkel ist.
Ja, ich glaube, das finden meine Hunde auch eigentlich, ja, wobei, nee, meine Hunde mögen das eigentlich nicht, wenn es noch dunkel ist. Deswegen muss ich die jetzt immer länger schlafen lassen, sonst sind die schlecht gelaunt.
Was ich
ja rede nicht von mir, ich rede von meinen Hunden.
Ist das nicht so, dass das abfärbt? Entweder von Hund auf Herrchen oder. Also unser Kater hat die Angewohnheit, dass er ganz gerne immer so zwischen 5 und 6 raus will. Das heißt, oft lasse ich ihn dann so um 5:30 raus, wenn um 6 der Wecker geht. Das finde ich immer total blöd. Aber er hatte jetzt so ein paar Mal schon die Erfahrung, weil eifel und kalt, machst du die Tür auf und dann steckt er so die Nase raus und denkt so, das ist mir zu frisch.
Nicht.
Und geht dann erstmal frühstücken. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich trotzdem eine halbe Stunde vor meinem Wecker aufgestanden bin. Aber das kriege ich dem auch irgendwie nicht ausgetrieben. Also nicht mehr ausgetrieben.
Da ja, muss ich sag durch. Mal so, da habe ich ja Glück. Ne? Meine Hunde stehen dann auf, wenn ich sie wecke.
Ja, das ist halt, ne? Hunde haben Härchen,
die wissen vorher, das hat doch gar keinen Sinn. Also vorher bin ich nicht bereit, mich mit denen zu beschäftigen.
Ja, also Arthur, so heißt er, der ist aber auch schon echt nervig, ne? Weil der hat dann auch die Angewohnheit, dir mit der Tatze im Gesicht rumzutatschen.
Na toll.
Weil er halt, da kannst du ja auch, wenn du dir die Decke über den Kopf ziehst, dann fängt er halt an, durch die Decke auf deinem Gesicht rumzutatschen. Und ich meine, ich kann mich ja noch schlafend und totstellen, aber dann steht halt meine Frau entnervt auf und das ist dann
das
auch blöd.
Ist auch nicht in der Sache.
Und insofern, aber es wird, es wird herbstlich und wir kommen nachher noch im Thema drauf zu. Ich glaube, der ein oder andere Hersteller hat bereits das Paar Socken verpackt, was es zu Weihnachten gibt.
Ja, das ist aber wirklich ein paar Socken, wenn ich mir das so. Ja, das werden wir. Ja,
wir kommen gleich dazu.
Ja, das war ein super Start jetzt.
Natürlich, natürlich.
Ich habe übrigens einen Kabelbinder-Hack kennengelernt.
Ein Kabel.
Wo wir jetzt gerade.
Moment, wo haben wir denn Kabelbinder noch?
Ja, du kennst das doch, ne? Wenn wir es nicht installiert haben, dann hat irgendwer da vorher mit Kabelbindern hantiert.
Ja.
Wir knipsen die doch immer durch.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe dabei immer ein bisschen Angst, dass ich dahinter die Kabel irgendwie die Ummantelung beschädige oder sonst irgendwas, wenn ich das durchknipse.
Ja.
War dir bewusst, dass wenn du auf den, quasi auf diese kleine Schlaufe, wo du so durchgehst mit dem Ende, ne? Wenn du da seitlich drauf drückst mit einer Zange, dass man das aufmachen kann wieder?
Und das geht damit? Bei jedem Kabelbinder?
Also ich habe das aus einer. Ich hätte jetzt fast gesagt, aus einer sicheren Quelle. Ich habe es auf TikTok gesehen.
Okay, das ist schon sehr safe.
Ziemlich. Also sollten wir ausprobieren?
Wir sollten das ausprobieren.
Mhm. Man kann ihn aufmachen, man kann den dann sogar wieder zumachen.
Ja gut, das will ich ja nicht.
Ja, das wollen wir nicht, das ist
das
schon
klar. Das
wollen
wir nicht. Aber das ist auch so eine Angewohnheit, ne? Haben wir auch schon oft genug gesehen, dass Kabelbinder so schräg abgepitcht werden, ne? Dass sie dann möglichst spitz und scharfkantig sind.
Ja, ist dann immer, wenn ich dann hinterher mit so, keine Ahnung, als ob ich so in einen Dornenbusch gepackt hätte.
Das ist so, als ob man in einen Dornenbusch reinpackt. Mhm. Und manchmal glaube ich, das ist Absicht. Nein, also ne, Kinas vermeidet Kabelbinder, Velcro ist viel besser.
Ja.
Das kriege ich bei mir jetzt vernünftig wieder auf. Das ist mir auch viele Jahre her mal passiert, wo wir dann halt altes Zeug aus dem Reck rausgerobbt haben und Kabelbinder durchpitchen und dann irgendwo hatte ich dann, war ich im Glauben, das ist eine Steckdosenleiste, die wir nicht mehr brauchten und ich bekam die halt dann nicht mehr raus, weil ich hätte die Seitenwand abnehmen müssen. Ne? Das kommt davon, wenn man sowas verkabelt oder wenn sowas verkabelt wird und dann werden die Seitenteile drauf gemacht und du bekommst da so eine quasi so zwischen Seitenwand und Traverse kriegst du halt keinen Stromstecker mehr durch. Ne? Also ja. So von so einer Steckdosenleiste. Mhm. Also muss die abgepitcht werden. Ich habe das gemacht, es gab einen Knall und wir standen im Dunkeln. Ich habe dann dummerweise die falsche Steckdosenleiste durchgepitcht.
Oh nein.
Aber das kommt halt davon, wenn man dann halt anfängt, nachts irgendwie Zeug aus Rex rauszuschrauben. Das war sehr heilsam. Seitdem bin ich da etwas vorsichtiger.
Hast du danach einen neuen Seitenschneider? Aber ich habe gar keine Schmauchspuren gesehen.
Ich habe den, glaube ich, immer noch, ja.
Ist das der?
Ja, ja.
Okay.
Ist vielleicht wie so ein Andenken.
Don't do this at home.
Definitiv, definitiv. Immer gucken, ob das spannungsfrei ist. Wir featuren natürlich gerne Freunde und empfehlenswerte Podcaster und der Christian, den wir ja alle vom ThinkPad-Museum kennen, hat auf den Meta-Rhein-Main-Chaos-Days, ich musste ein bisschen üben, um das fehlerfrei auszusprechen, 2024 einen Vortrag gehalten. Und zwar mit seinem schönen Side-Project, dem ThinkPad-Museum, und zwar hat er einen Vortrag gehalten, ThinkPads, Geschichte und Trivia. Absolut empfehlenswert, guckt euch diesen Vortrag an. Und grundsätzlich, wenn ihr euch auch nur den Hauch für ThinkPads oder Geschichte allgemein interessiert, dann hört doch mal auch in seinen Podcast rein. Das ThinkPad-Museum haben wir hier in den Shownotes verlinkt. Und beim Rumstöbern ist mir auch aufgefallen, dass wir mittlerweile 32 5-Sterne-Bewertungen haben.
Auch nett.
Nur 5-Sterne-Bewertungen.
Oh, schön.
Es war also keiner
schön,
dabei,
besten Dank.
Der weniger als 5 gegeben hat. Also, ne, wenn ihr uns bewerten wollt, immer schön 5 Sterne geben. Wenn ihr weniger als 5 geben wollt, gebt keine Bewertung, sondern
ne? Schreibt uns an.
Genau. Lieber Feedback
Kommentar,
geben.
Kommentar, Feedback.
Richtig.
Weil das, glaube ich, wie soll ich es sagen, man rutscht dann sehr schnell in der Gunst von Apple und dergleichen.
Das ist, genau, das ist ja das Schöne, ne? Also diese Bewertung, man mag es ja nicht glauben, aber das hilft halt ungemein, damit dieser Podcast eben auch Leuten vorgeschlagen wird, die nicht explizit danach suchen. Und dadurch, dass viele Apps halt auch auf dieses Podcast Directory von Apple zurückgreifen, ist das schon ganz, ganz nett. Aber ansonsten bewertet uns einfach überall, wo ihr uns hört, egal wo. Das hilft immer, die frohe Kunde dieses Podcasts zu verbreiten.
Und danke.
Genau, vielen Dank. Vielen Dank. Der eine oder andere lässt ja nicht nur eine Bewertung, sondern auch noch einen Kommentar nahe. Und den einen oder anderen habe ich wieder erkannt. wir sind, glaube ich, beim letzten Mal, und damit kommen wir quasi schon zu den Themen. Wir sind beim letzten Mal ein bisschen sehr, ich will mal sagen, schnell über die Ankündigung von Veeam 12.2 hinweg gehoppelt. Wir hatten das ja eigentlich schon deswegen thematisiert, weil wir gehofft hatten, dass darin ein kleiner Bug gefixt wird, der es momentan Administratoren schwierig macht bis unmöglich macht, mithilfe von Veeam, Nutanix, AHV, AOS, alles mit 6.7 und ab 6.7 zu sichern. Mhm. Weil es dann lustige API-Fehler gibt. Eigentlich sollte das ein 12.2.
Nee, eigentlich nicht.
Eigentlich sollte
es
in Veeam gar nicht gefixt sein. Eigentlich wollte Nutanix das
genau.
in 6.7.1.
Nee, 6.8.1.5.
6.8.1.5.
Ganz genau. Und das war ja eigentlich unser Aufhänger letztes Mal. Und am Rande haben wir erwähnt, dass auch Veeam 12.2 draußen ist.
Ja.
Was einige große Sicherheitslücken fixt und das ist auch ganz wichtig. Ne?
Genau, wir haben so ein paar Dinge. Wir haben,
wir haben aber nicht wirklich über 12.2 geredet.
Genau.
Wir wollten uns ja eher darüber aufregen, dass wir dass Kunden jetzt in der Situation sind, wenn sie Nutanix haben und Veeam, dass sie entweder eine nicht supportete Umgebung fahren können
oder keine Backups
oder Backups haben. Was ich irgendwie unangenehm finde.
Genau, wie auch immer, es ist ziemlich daneben. Mhm. Aber dabei hat 12.2 eigentlich ein paar Sachen mitgebracht, wo man sagt, oh, das ist eigentlich für ein Minor Release relativ nennenswert. Und die sicherlich nennenswerteste Ergänzung ist jetzt der offiziell vorhandene Support für Proxmox.
Ja, großartig. Auch tatsächlich große News gewesen. Und ja, wir haben es total verbimmelt letztes Mal.
Ist jetzt ganz offiziell mit dabei. Und ja, wer Proxmox bereits im Einsatz hat, der kann das mal, der kann das gerne mal ausprobieren mit der 12.2. Also das ist dann auch einfach mit dabei. Also da muss man ja nicht irgendwie noch wie früher Münzen oder sowas einwerfen, sondern wer zum Beispiel Veeam hat, um jetzt VMware, Hyper-V, AHV, whatever zu sichern, kann jetzt halt auch dann einfach seine VMs, die auf Proxmox VE gehostet werden, mitsichern. Trotzdem gab es noch eine ganze Menge, ja, ich will nicht sagen kleinere Ergänzungen, also oder kleinere und größere Sachen dabei. Unter anderem von uns auch schmerzlich vermisst, jetzt mit dabei ist eine Ergänzung in Verbindung mit Nutanix und Prism Central. Also zum einen kann man jetzt Prism Central anbinden und zum zweiten, es gibt Dynamic Job Scope Support. So, das klingt jetzt ein bisschen sperrig, heißt aber im Umkehrschluss einfach nur, wir dürfen Tags verwenden.
Ja, das ist ja schön, wenn wir jetzt nicht um den Umstand, dass wir keine Tags haben, drumherum gebaut hätten alles und jetzt unsere ganzen Backup-Jobs wieder umstricken müssten, worauf ich dann ehrlicherweise
verzichte.
Auch lieber verzichte.
Genau, ist für alles, was neu
für
kommt.
Für neue Installationen genau, ist das
da
ganz
machen
cool.
Wir dann, da machen wir dann wieder Tags, weil bei vSphere nutzen wir Tags ja eigentlich schon sehr intensiv.
Ja,
ne?
Sehr gerne.
Also sowohl für Application-Aware-Backups, ne? Also um die zu markieren, als auch dann zu sichern, ne?
Ja, klar,
wo wollen wir Maschinen, in welchem Job wollen wir Maschinen haben.
Man kann ja mehrdimensionale Tags haben, wo du sagst, ich kann auch zwei verschiedene Tags vergeben.
Genau, die Kombination.
Genau, und das machen wir inzwischen eigentlich ganz gerne, dass wir zum Beispiel festlegen über einen Tag, in welchem Job, also ne, täglich oder wöchentlich oder monatlich und braucht man Application Awareness oder nicht.
Genau. Und auch welche Credentials sollen dafür dann verwendet werden?
Ja, genau. Welche Credentials im Zweifelsfall? Ja, ja, klar.
Ja. Das ist also jetzt auch mit dabei. Gut, der Veeam Agent für Linux Support, da sind jetzt ein paar neue Distributionen dabei, umsuse 15.6, slash 15 SP6 und Debian 12. Lustig fand ich den expliziten Hinweis, und das ist schon wieder so ein bisschen überspezifisch gewesen, und zwar Full vSphere 8.0 Update 3 Support.
Soll das etwa heißen?
Ja, ich weiß nicht, was das heißen soll, aber es ist so überspezifisch.
Also ich hätte jetzt gerne mehr über dieses Full gewusst.
Ja gut, oft ist das ja einfach nur, dass es dann halt erst damit dann jetzt getestet wurde. Zeigt aber auch wieder, ne, also bevor man solche Sachen wie vSphere oder auch Veeam aktualisiert, sollte man echt nochmal gucken, ist das auch wirklich, ne, supported? Also hat das einer ausprobiert? Hat da einer irgendwie mal einen Test mitgemacht?
Ja, man ist irgendwie auch in den Jahren davor, ich sag mal, ein bisschen verwöhnt gewesen, ne? Also es war ja jetzt eigentlich egal, man ist eh nicht irgendwie so eine Major-Version hochgerutscht, ohne vorher zu gucken, ob alles drumherum supportet
aber,
ist.
Ne, von 12.1 so auf 12.2? Also, ne, wenn schon vSphere 8 Support dabei ist, ne?
Ja, genau. Und vSphere 8 U2 auf U3 ist ja auch eigentlich ein No-Brainer, denkt man so.
Ja, sollte man meinen.
Und ich habe auch das Gefühl, in den Jahren davor war das auch nie so ein Riesenproblem für angeschlossene Systeme.
Ja, ich glaube, in der Vergangenheit gab es da schon mal den einen oder anderen, wo es dann irgendwas nicht mehr ging oder wo es dann nicht supported war, aber
ja, mich würde
das funktioniert ja schon, aber
ja, ne? Mich würde interessieren, was denn davor jetzt nicht funktionierte.
Wir popeln das mal raus, wir werden das mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge.
Vielleicht weiß das auch einer.
Genau, wenn ihr das wisst, gerne Kommentar, Mail, ne? Whatever. Scale-Out Repositories bieten ja die Möglichkeit, du hast ein Capacity-Tier, du hast ein Archive-Tier und was man ja durchaus bauen kann, ist, dass Capacity-Tier Disk ist und Archive-Tier ist zum Beispiel irgendwas Cloud, Blob, Azure, S3, AWS, schlag mich tot, irgendein Object Storage. Wo man dann zum Beispiel via GFS halt Backups hin archivieren kann. Ne? Also wenn die ein gewisses Alter haben, dann landen die, ne, rutschen die aus dem Capacity-Tier. Internet, NASA Schnürsenkel, Microsoft Cloud, AWS, sonst irgendwo auf so ein Object Storage. Was jetzt geht, ist Direct to Archive. Also Backups müssen jetzt nicht mehr zwangsläufig auf einem Capacity-Tier erstmal landen, um dann weggeschoben zu werden, sondern das geht jetzt auch direkt.
Das ist praktisch.
Ja, genau. Mhm. Also gerade für größere Sachen oder Dinge, die man eh aufheben will, Full Backups, sonst irgendwas. Die Malware Detection haben sie verbessert, vor allem da Performance Improvement.
Ja gut, das haben sie ja über die letzten Jahre
finde ich immer noch
Jahre,
mega praktisch.
Finde ich sehr praktisch, ja.
Finde ich immer noch ziemlich praktisch, dass da jetzt da drin ist. Was jetzt auch geht, ist eine Copy direkt von einem Hardnet-Repo auf ein objektbasiertes Repository. Mhm. Der Traffic muss jetzt nicht mehr zwangsläufig durch ein Gateway gehen, sondern kann jetzt vom Repository-Server direkt in Richtung Object-Storage geschoben werden.
Ah, okay.
Das spart einem so diesen kleinen Loop über diesen Gateway-Server. Mhm. Was ich sehr witzig fand, Veeam Agent für AIX und Solaris können jetzt mit V6 umgehen. Explizit IPv6 enabled and IPv6 only. Da frage ich mich natürlich, wer hat das Zeug überhaupt, also AIX, ja, kann ich mir vorstellen, Solaris, Alter, wer hat denn noch Solaris im Einsatz?
Und warum?
Und braucht es dann IPv6 only?
Also ich hätte jetzt ja schon mal gesagt, dass das Kunden, die Nutanix einsetzen, etwas höher, also einen größeren Anteil ausmachen an Veeam-Kunden, als die Solaris noch benutzen, aber naja.
Ich hatte heute in der, hatte ich noch gehört, in der aktuellen Focus on Linux-Folge im News-Update, da hat der Christian erstaunlich, oder Anna, ich glaube, wenn ich mich richtig, erwähnt er erstaunlich oft Slash in Verbindung mit IBM Power. Da würde mich jetzt natürlich mal interessieren, was ist denn da der Use Case, meine lieben Freunde? HANA oder? Also wer hat denn das Gerümpel noch im Einsatz?
Ganz andere Bubble. Habe ich so gar keine.
Also ist jetzt 20 Jahre her. Fun Fact, am 1.10. habe ich mein 20-jähriges Jubiläum hier gehabt. Ne? Ich bin jetzt 20 Jahre hier in dem Puff.
Am 1.10.?
Am 1.10. 1.10.2004.
Ja, hallo, wo ist der Kuchen?
Da vorne, da im Entree steht so ein Keksteller.
Nein. So einfach kommst du mir nicht davon.
Ja, und jetzt mache ich den Job tatsächlich seit 25 Jahren. Bullshit.
Wollte gerade meinen.
Das sind 26. Ach du Scheiße. Na egal. 20 Jahre her, große Versicherung hier in Köln. Also, ne, es gibt hier mehrere, also
wir müssen keinen Namen nennen.
Wir müssen keinen Namen nennen. Es gibt mehrere große Versicherungen in Köln. 20 Jahre her, ja, da haben die das ganze AIX-Zeug abgelöst, ne? Weil die hatten das für TSM und so weiter am Fliegen und hin und her. Mhm. Das haben die alles schön gegen VMware auf x86 mit RHEL abgelöst. Und das ist 20 Jahre her. Da frage ich mich natürlich jetzt schon, wer hat heute noch AIX im Einsatz?
Ja, aber ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage?
Das,
weil das kann man ja
natürlich
mal
ist das eine ernst gemeinte Frage.
In die Welt fragen.
Solaris kann ich mir nur vorstellen, das haben doch nur noch Leute im Einsatz, die irgendwie, weiß ich nicht, die Larry Ellison die nächste Yacht bezahlen wollen oder so. Ich habe keine Ahnung.
Sind das die gleichen Leute, die auf IPv6 jetzt gehen in ihre Infrastruktur?
Also ich glaube, wer Solaris im Einsatz hat, der hackt wahrscheinlich auch immer noch IP-Adressen ein oder so. Ich habe keine Ahnung.
Also, ne, jetzt mal Spaß beiseite, ne, es gibt ja wahrscheinlich die Use Cases, aber ich hätte mir nicht vorgestellt, dass das genau die Kunden sind, die dann auch IPv6 brauchen, und weil das hat ja das Update hinzugefügt, Support für IPv6 auf Solaris und AIX.
Ja, spannend. Also wer hier AIX und Solaris und V6 zusammen, dann bitte mal melden, da würde mich der Use Case interessieren. Mhm. Oder ob das irgendwie so eine, ich meine, ne, hier kein King-Shaming oder so, ne? Whatever floats your boat. Aber das würde mich echt mal interessieren. Grundsätzlich sagt Veeam, wer viel mit objektbasiertem Storage macht, der soll auf 12.2 gehen, weil da hätten sie tatsächlich eine Menge Optimierungen gemacht. Mhm. Wo sie auch dran geschraubt haben, ist Immutable Snapshots, beziehungsweise die Immutable Snapshot Integration für HPE Storage Arrays, also namentlich Draper, Primera, Alletra und Alletra MP. Dank Virtual Lock Feature kann man da jetzt Immutable Snapshot Backups drauf fahren. Und was ich auch sehr witzig fand, dass das überhaupt erwähnt wurde oder erwähnt wird. Beim Überlegen dämmerte mir aber auch, ja, ich muss das immer aktivieren. Hardware Compression für Tape ist jetzt by default an.
Frage.
Bitte.
Meinst du, das wird auch aktiviert, wenn man schon ein Tape verwendet? Weil ich habe jetzt gerade einen lustigen Case bei einem Kunden laufen.
Wenn es nicht an ist, dann wird es nicht genutzt.
Ja, aber meinst du, es wird aktiviert, wenn es nicht an war mit dem Update?
Mit 12.2.
Vielleicht gucke ich mir das morgen mal an.
Das guckst du dir morgen mal an. Mhm. Meine laienhafte Meinung würde sagen, wenn es bei 12.1 aus war, dann werden die es bei 12.2 jetzt nicht einfach anknipsen. Der
Kunde hatte 11 vor dem Update. Aber 11? Egal. Ja, der war noch auf 11 vor dem Update. Das heißt, es wurde eh Zeit.
Da hing aber jemand ein bisschen hinterher. Ja, guck's dir mal an.
Also guck's mir mal an. Aber ist,
weil es ist ja eine bestehende Installation und die Tape-Library ist ja dann in, wobei die haben wir garantiert mit Vim 10 konfiguriert.
Das wurde mit Vim 10 konfiguriert. Und
du bist sicher, dass wir damals nicht Hardware-Compression angeknipst haben?
Ich war bei dem Projekt nicht dabei, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Und selbst wenn ich dabei gewesen wäre, wüsste ich das jetzt nach wie vielen Jahren nicht mehr. Tut mir leid. Nee, normalerweise machen wir die an.
Eben drum.
Aber gut.
Ne? Also macht halt heute auch immer noch Sinn.
Ja, geht mir halt nur durch den Kopf, weil das ist ein Case, der mich ein bisschen beschäftigt. Weil was
beschäftigt oder nervt?
Beides.
Beides.
Wir haben da ja eine Store Once und da scheint sich dann auch noch mal einiges geändert haben auf Version 12. Es gab auf Version 11 ja schon so Problemchen, dass wenn du einen Copy-Job von einer Store Once, in dem Fall auf ein Tape laufen hattest, dass dann, na, da musst du so lustige Registry Keys setzen. Die funktionieren nicht mehr. Ja, ja und jetzt rumpelt das Tape-Backup da so mit 7 Megabyte pro Sekunde rum.
Ja, müsste aber nur 3.18 oder sowas sein, ne? D2D.
Kommt ja bald weg.
Ja, es kommt bald weg.
Kommt bald weg. Aber ist mir ehrlich gesagt so gefühlt immer vorbei, wenn ich jetzt wieder auf den Kalender gucke, ist das ja eh fast schon wieder rum. Aber ja, wenn das jetzt 5 Wochen lang jetzt nicht mehr läuft, dann ist das vielleicht auch
Murphy
einfach so.
Und so, ne?
Ja, eben. Deswegen will ich ja schon eigentlich gefixt haben, das Problem.
Ja, kann ich total verstehen. Ja, also wir haben verlinkt das What's New PDF zu Veeam Backup Replication. Also, ne, ihr solltet eh das Update machen wegen diverser Sicherheitslücken.
Ja, klar.
Und naja, da kommt halt auch immer noch ein bisschen was an neuen Sachen mit. Apropos neue Sachen. Ich bin da, also es war so ein bisschen so, ich war ein bisschen irritiert, als ich diesen Blogpost in der Airheads-Community gelesen habe.
Du hast es erst für einen Typo gehalten.
Nee, ich habe das Bild ja gesehen und ich dachte mir nur so, was ist das denn?
Ah, war auch nicht vom 1. April der Post, ja?
Der war auch nicht vom 1. April.
Verdammt.
Mich lächelte auf diesem Bild ein modularer Switch an.
Und du meinst jetzt nicht modularer Switch im Sinne von einem schönen CX 6400 oder 8400 Nein. oder 10.000, die sind ja auch modular.
Nein, ich rede von einem 4U-Gehäuse mit 6 Slots.
Ein 4U-Gehäuse mit 6 Slots, quasi wie so ein schwarz lackierter, schwarz-orange lackierter
5406
in dem Fall, ja.
Ne? Die waren aber auch schon schwarz.
Ja,
die
RZL2.
Die gab es schon in schwarz, weil die waren ja auch schon Aruba gebrandet. Nein, es gibt ein, oder es wird jetzt bald, ich glaube GA geht das Ding am 4. November, ein CX5420 Chassis-Switch geben. Irgendjemand bei Aruba hat sich wohl überlegt, dass es eine geile Idee wäre, was Vergleichbares zum, Aruba 5406-5412R rauszubringen.
Ja gut, aber das ist ja, also vergleichbar ist ja jetzt schon eine Herausforderung, ne?
Also, ja, also fand ich auch ganz interessant, weil gucken wir uns mal die Specs an. Also klar, 4 U, 6 Slots, das kennen wir definitiv von 5406R. Wir haben einen Durchsatz von 960 Gigabit pro Sekunde. Oder also es sind dann 160 Gigabit pro Linecard. Und wenn man das mal in Relation setzt, also ein 8320 macht 2,5 Terabit.
Ja, ja.
Ein 6300M macht immer noch 1,8 Terabit. Und ein 5406R ZL2 macht 960 Gigabit.
Also nicht mehr, nicht weniger. Also dieses.
Korrekt.
Wie alt ist das Modell? Also der R?
Boah.
Der ist auch schon 10 Jahre, ne?
Locker.
Ah, vielleicht so knapp.
Ja.
Ja, ich weiß, dass ich vor elf Jahren haben wir noch das Vorgängermodell ausgerollt.
Also die 54.
Und ich glaube danach, in dem Jahr irgendwie, kamen die, ja, 10 Jahre dürfte also hinhauen, ja.
Genau. Und 4 Netzteile mit maximal 1600 Watt haben wir da drin. Und klar, ne, 6 Linecards und es gibt halt direkt mit erscheinende Switches gibt es dann halt eine ganze Reihe von Modulen, aber da kriegt man halt maximal 6 Slots oder 6 Modulslots und wenn man dann da in jeden Slot einen 24-Port, weiß ich nicht, 10, 100.000 Kupfer-Port-Modul reinsteckt, komme ich auf 144 Ports. Bei 4U ist das nicht geil, weil ich kriege auf 4U mit einem 62 oder mit einem 6200er oder auch mit einem 6300er 48 Port, ne, kriege ich deutlich mehr Ports noch hin. Und was ich auch spannend fand, wenn man sich mal die Module anguckt, das ist natürlich dieses ganz klassische 24-Port, 10, 100, 1000 mit und ohne PoE. Wobei ich mich auch frage, wer braucht denn heute noch? Also, ne,
ohne PoE? Ohne PoE, ist okay. Er hat ja noch eine Daseinsberechtigung, alles gut.
Es gibt einen 20-Port, 10, 100, 1000, wo dann nochmal 4 SFP-Plus-Slots drin sind. Übrigens, da gibt es dann auch wieder LRM-Support. Das war ja auch mal so ein Thema, dass manche Switches keine LRM SFP-Plus-Module konnten, weil die halt mehr Strom brauchten. Ja, da gibt's das.
Da gibt's das, okay.
Es gibt einen 20-Port, 10.000 mit 2 SFP-28-Slots,
ja,
also
ja.
25G.
Ja.
Dann gibt es einen 8-Port Smart Rate, also ein Gigabit, 2,5, 5, 10 Gigabit PoE Kupfer. Es gibt einen 16-Port, Smart Rate, Gigabit, 2,5, 5 Gigabit mit PoE.
Mhm.
Es gibt einen 24-Port SFP.
SFP, nicht
kein
Plus.
SFP Plus,
okay.
SFP, also irgendwie so Gigabit, Short Range, Long Range, whatever. Und es gibt einen 8-Port SFP Plus 10G mit LRM-Support.
Jetzt nenn mich verrückt, aber da fehlt doch was, oder?
Korrekt. Wir sehen keinen 40G-Support. Fun Fact, es gibt einen 2-Port 40G, also ein 2-Port QSFP plus V3-Modul für den urmelalten 54er.
Ja, jetzt müssen wir mal darüber reden, wo haben wir diesen alten 54er eingesetzt? Also ich meine, den könntest du ja an verschiedenen Stellen einsetzen.
Hold on.
Ja.
Also rein vom Hardware-Setup haut mich das Ding jetzt nicht vom Hocker.
Nö.
Ich meine, gut, wir haben kompletten Layer-3-Support, also OSPF, BGP,
RIP, okay.
Tralala. Wir haben VSX-Support für zwei Switches.
Mhm.
Ja. Soweit
VSX,
so gut.
Ne? Nicht VSF, weil
genau.
Der 54
VSX, ne?
LR, ne? Der,
genau.
Der hatte VSF.
VSF, genau. So, von der Port-Konfiguration her, ja, kann man machen.
Mhm.
Aber so ein Ding nimmst du nicht, wenn du viele Kupferports brauchst.
Richtig, das wollte ich nämlich
jetzt ist die Frage,
sagen.
Also, ne? Modulare Switches sind doch was für Geringinvestierer.
Ja, ich wollte jetzt erst einmal, ich werde garantiert nicht deine Meinung ändern, weil ich sehe das ja nicht anders, aber aber der Knackpunkt ist, wo haben wir diese alten, diese Arbeitstiere, ne? Die halten ja auch 100 Jahre so gefühlt, ne? Da geht ja nie irgendwas dran kaputt, mal ein Netzteil hinten, so, dann schreibst du HP an, so, ist kaputt und dann kriegst du ein neues und gut. So, wo haben wir die überall? Ja, wo du viele Kupferports brauchst. Da hast du 54-12er, da gibt's ja schon gar keinen, das ist ja nur 6 Module, ne?
Genau.
Ja, maximal. Das ist ja schon nicht mehr vergleichbar. Also du kriegst ja noch nicht mal diese hohe Portdichte hin. Plus du konntest die 54-12er dann auch noch stacken, wenn du wolltest.
Ja, mit VSF.
Ja, mit
genau.
VSF.
Wir haben modulare Switches vor allen Dingen da eingesetzt, wenn wir viele Ports brauchten in einem Switch. Mhm.
Dafür ist das schon mal kein Ersatz.
Seitdem wir 24 und 48 Port Ein-U-Switches mit Stacking haben, ist das Thema modulare Switches meiner Ansicht nach tot. Weil du brauchst eigentlich keinen modularen Switch mehr, wenn du eine hohe Portdichte brauchst. Mhm. Zumal, erinnere dich bitte, wir beide kennen den einen Kunden, der gerade von den 54-12ern teilweise zwei pro Schrank hat, voll mit, also 288 Kupferports pro Schrank, davon zwei Stück in einem 42U-Schrank. Ja, und du weißt, was das für eine Scheiße ist mit der Verkabelung.
Ja, das weiß ich.
Dagegen ist natürlich, wenn man die gleichen 288 Ports auf einzelne 1U-Switches verteilt, dann ist das schon mal ein bisschen angenehmer, gerade wenn du die Anordnung Patch-Panel, Switch, Patch-Panel, Switch, Patch-Panel, Switch.
Wenn man das von vornherein richtig macht, weil da habe ich nämlich auf dem gleichen Gelände ein anderes Beispiel, was auch nicht viel besser ist mit 1U-Switches. Ne? Okay, also hast du halt, du brauchst ja schönen VSF-Stack, da kannst du ja auch bis zu 8x48 Ports.
Genau.
Ne? Schöner VSF-Stack, ist doch wunderbar. Klappt auch, damit kriegst du die hohe Portdichte auch hin. Dafür ist das Modell also offensichtlich schon mal nicht gedacht. Also nicht alleine, dafür ist es kein Ersatz. Wo haben wir es denn noch im Einsatz, wenn du irgendwie, ja, es ist halt modular, ne? Wenn du eine kleine Umgebung hast, wo du an einem Switch sowohl irgendwie, ja, ich mag das gar nicht aussprechen, du hast sowohl irgendwie Clients oder sag mal, du hast hier deine ganzen Kupferports hier von ILO und weiß ich nicht, auf einem Modul und auf einem anderen hast du deine SFP Plus Ports für die 10 Gig Anbindung von den Servern und so weiter und so fort. Dafür sind diese Modularen ja auch ganz nett, wenn du dann nicht irgendwie auf die großen 24 oder 48 Port Top of Rack und Core Switches gehen willst. Also sagen wir mal so als Mischmasch Serverraum, Hauptverteiler. Die Distribution ist auch noch so ein Ding, ne? Als Geländeverteiler waren die auch ganz gut. Wüsste ich jetzt hier? Ja, vielleicht.
Ja, aber so würdest du sowas als Distribution verwenden? Dafür hat der mir mal, also dafür hat der meiner Ansicht nach zu wenig Durchsatz. Also ja, ich bin bei dir, wenn du kleinere Deployments hast, wo du vielleicht auch einen Collapse-Backbone hast, sprich alle Kabel laufen irgendwo zentral zusammen und da möchtest du dann halt deine ganzen Kupferports drauf haben und du willst dann da vielleicht auch noch, ne, im Rack daneben hast du dann deine zwei oder deine drei Server mit deinen jeweils 2x10G. Das kann man dazu, und aber, ne, du brauchst ja dann auch eigentlich wieder zwei. Wegen VSX.
Genau.
Weil ne, so ein alleine ist ja schon irgendwie so Spoff.
Ja, ne, also gut, wenn man jetzt uns die älteren Modelle anguckt, die 5400R, da ist ja wirklich seltenst irgendwas kaputt gegangen. Und wenn mal ein Modul kaputt gegangen ist, ja, dann hat man sich das Modul neu schicken lassen. Also das ganze Chassis.
Ja, genau. Also Chassis.
Ach, ungewöhnlich.
Was da schon so ist, ne? Also Fan-Assembly ist hot-pluggable, ne? Netzteile sind hot-pluggable.
Ach, Fan-Assembly ist
hot-pluggable. Ja, Fan-Assembly ist auch hot-pluggable. Mhm. Wobei, ist ein bisschen blöd, ne? Ist von der Rückseite.
Von der Rückseite? Ja, komm. Kommt man häufig so wahnsinnig gut dran, ja.
Ja, gut, ja, wenn er halt, gut, ja, aber
besser als nicht.
Im Datacenter, wenn du hinten an die Racks rankommst, dann kommt man da auch dran, ne? Aber wenn er halt wieder irgendwo in der Unterverteilung bist.
Genau, du bist in so einer Unterverteilung, wo wieder die Bauabteilung die Netzwerkschrankplanung gemacht hat, dann wieder halt so ein Sparmodell mit, was weiß ich, 80 Tiefe, hast du wieder ein Problem.
60.
60, genau, da kriegst du aber auch eine PSU nie wieder raus.
Ja, das ist richtig.
Ach ja, das Ding kannst du schön rausschrauben und dann, also Distribution finde ich das jetzt hier auch nicht angemessen. Weil
Distribution sagt HP auch, da nimmt man dann bitte dann den 6400er.
Ach, die 6400er.
Das sind ja auch modular,
Der feine Herr.
Der feine Herr, genau.
Katsching. Aber 6300er habe ich schon eingesetzt als Distribution.
Jo,
so
genau.
Als Gebäudeverteiler.
Genau,
ne?
Gibt es ja mit 24 mal SFP Plus.
Genau. Oder aber, wenn du halt nicht viele Gebäudeverteiler hast, sondern sag mal, du hast einen Core, wo du mehrere von einem Gelände oder sowas drauf aufnimmst, dann hätte ich jetzt auch einen 8320 da gesehen. Ne? Aber den eigentlich jetzt so nicht?
Also der reiht sich halt so am unteren Ende. Also wenn du so sagst, so 6400er, 10.000er als Modulare, ne?
Ja.
Und dann hast du den 5420 jetzt so irgendwo da drunter. Der ist ja, ich meine, der ist ja modular, aber der ist ja unterm 6400 und der ist überhaupt generell unter der 6000er-Serie irgendwo angesiedelt. Also auch Die Management-Module haben irgendwie lustige AMD Ryzen, fand ich auch spannend. Okay. 16 Megabyte Port-Buffer, ja, ist okay, macht mich jetzt aber auch nicht irgendwie, ne, lässt mich jetzt auch nicht aus der Hose springen. Aber ansonsten finde ich das Ding halt, es wirkt für mich irgendwie aus der Zeit gefallen.
Als hätte doch der ein oder andere Vertriebler bei Partnern sich beschwert.
Genau. Haben wir keinen Ersatz für den 54? Haben wir keinen
Ersatz für.
Ja, aber das ist so, ne? Also, ich meine,
ja, die waren unheimlich beliebt. Drüber, ne?
Die waren auch bei uns unheimlich beliebt.
Ja, ja, ich
also
weiß.
Immer, wenn es dann hieß, so, ja, hier große Switches, dann kramten die Kollegen immer gerne irgendwelche 54er raus. Nicht,
ja.
Ne? Also, wir haben ja oft mehr, ja, oder wir haben mehr als einmal gesagt, hey Leute, bitte, ne?
Ja, gut, aber das machen wir jetzt ja auch seit, keine Ahnung, fünf Jahren oder sowas auch nicht mehr. Seit, ne? Das mit dem VSF-Stack wunderbar funktioniert oder nicht irgendwelche, keine Ahnung, Backplane-Module noch einplanen muss, die dann nochmal achteckig Geld kosten. Also seit es VSF gibt, hätte ich jetzt gefühlt gesagt, ist das schon, haben wir das schon ganz gut.
Ja, generell, seitdem wir vernünftiges Switch-Stacking haben, sind modulare Switches meiner Ansicht nach echt aus der Zeit gefallen. Ne?
Mhm.
Klar,
mhm.
Früher, ja, keine, suchst ja aus, ne? Hast du ja dann halt HP 54er gehabt oder hier 41, 42, die waren ja teilmodular, ne? Oder gehst du bei Extreme durchs Portfolio, ne? Black Diamond oder Enterasys, hier die großen E7er oder so. Das waren alles modulare Switches, wo du halt gesagt hast, okay, wenn du halt verschiedene Port-Technologien in einem Switch, in einem Chassis brauchst, dann nimmst du halt sowas. Aber das sehe ich halt heute echt selten. Also gerade Serverumfeld, früher, klar, hast du viel Kupfer gehabt, ne? Sekundär, Primärverkabelung war halt eher Glas. Heute hast du ja auch im Serverumfeld ne, viel Glas oder DAC, ne? Sodass du dann so als SFP Plus Transceiver da dich schon irgendwo einigen kannst als Medium.
Ja, vor allem, wenn ich mir die Modulliste jetzt auch so angucke, ne, so mit 10G BST ist da auch nicht viel, ne? Da hast du hier ein 8-Port-Modul. Ein 8-Port-Modul.
Ja, SFP Plus, ne?
Achso, nee, ich habe hier GBST, so, also
ja, das ist
Smart Rate,
genau,
das Smart Rate, ne? Genau. 1 Gig, 2,5, 10G.
Ja.
Ja. Ne, und die Module kosten ja auch jetzt so viel wie ein kleiner Switch, ne? Meistens.
Die
sind
Module
echt
kosten,
teuer.
Ja, klar. Aber das ist ja das, ne? Das Chassis war immer billig.
Mhm.
Das Chassis war immer billig. Teuer waren immer die Module, klar, die Linecards.
Ja, und da an der Stelle, ne, Layer 3, ja, okay, wir haben das früher ja tatsächlich auch gebaut, ne, dass du halt auf den Dinger noch geroutet hast und dies
ja,
und
ja,
das.
Ja, das war aber, das klassische Setup, du hast zwei 54er gehabt, VRP dazwischen, ne. Redundanz hast du über Spanning Tree gemacht, aber seitdem wir halt stacken können. Hm.
Ja, ich bin ein bisschen underwhelmed.
Ja, ja, also mich holt der jetzt auch nicht, aber Aruba feiert das Ding gerade wohl ziemlich.
Ja gut, die feiern jeden neuen Switch. Oh, habe ich das laut gesagt? Oh nein.
Wahrscheinlich, ja. Ja, muss man mal gucken, am 4.11. soll das Ding GA gehen, dann wird es wahrscheinlich auch in den HP-Tools, in den Aruba-Sachen überall auftauchen, also wir werden es dann auch im Oka sehen, das heißt, wir können mal Preise gucken.
Ja, Preise gucken finde ich ja auch immer ganz interessant.
Und dann schauen wir mal, dann können wir da mal ein bisschen, dann können wir mal ein paar fairere Vergleiche.
Ja, ich glaube auch, ne? Also es ergibt ja nicht viel Sinn, dem in 6. Ich weiß nicht, womit ich es vergleichen soll. Also ist schwierig. Würde vielleicht auch noch interessieren, wo ist der platziert gegenüber einem 8100? Der ist ja auch so ein Nischenmodell.
Ja, stimmt.
Ne? Wo ich auch noch nicht so richtig gesehen habe, wo wir den brauchen, ne? Also wo gehen wir jetzt nicht direkt auf einen 8320, ne? Wo reicht uns ein 6000er nicht mehr und so weiter und so fort. Also ein 6300, ja.
Ja, lasst doch mal Feedback da, wie ihr zu modularen Switches steht.
Und ihr da draußen, die habt, gebt sie nicht her. Das sind Arbeitstiere.
Ja.
Ja, wenn die da gut sind an der Stelle, wo ihr sie habt. Ne?
Das ist tatsächlich so. Also 54er tauschen wir sehr, sehr, sehr selten. Weil ne, an den Dingern geht quasi, außer vielleicht beim Netzteil, nichts kaputt.
Ja, und solange HP die noch auf Lager hat, oder HP, Aruba, wer auch immer, die noch auf Lager hat, dann.
Ja, das ist ja tatsächlich so. Ne? Auch da hatte ich jetzt letztens nochmal gesehen, also alles, was jetzt neuer kommt, lebt ja tatsächlich mit dieser ne, End of Sale und dann noch 5 Jahre. Dann ist End of Support live.
Mhm.
Das ist bei den alten Sachen eben nicht so.
Ja, genau.
Das ist bei den neuen Sachen definitiv so. Das heißt, wenn die End of Sale gehen, dann nochmal 5 Jahre und dann ist Feierabend.
Genau. Ne? Auch etwas, finde ich, Schade eigentlich, weil das immer ein schönes
Argument war. Ne? Ich habe mich immer gefragt, also natürlich hat HP, also wirklich HP, sich damit natürlich vor vielen, vielen, vielen Jahren vor allen Dingen von Cisco differenziert, weil sie eben gesagt haben, unsere Switches haben lebenslange Garantie, während Cisco halt immer die Hand aufgehalten hat als Beispiel. Und das war sicherlich für den einen oder anderen Kunden auch ausschlaggebend, auf HP zu gehen. Natürlich verkaufst du damit irgendwann keine Switches mehr, weil, ne, also
ja,
gerade als dann Gigabit im Access angekommen war, die Kunden haben eigentlich keinen Grund, im Access dann Switches auszutauschen.
Ja, aber gefühlt, wenn du jetzt mal überlegst, wir, keine Ahnung, wir haben die 2910, 2920, 2930, die waren dann x Jahre lang im Sale, dann sind sie irgendwann End of Sale gegangen, die sind aber noch mit ihrer Limited Lifetime Warranty.
Klar. Also
Limited Lifetime heißt ja nur, dass du der ursprüngliche Owner sein musst. Ja? Und die haben eine Lifetime Warranty noch. So, und dann ging es los mit den 6200F und da auf einmal heißt es, okay, End of Sale plus 5 Jahre und dann gibt es die Dinger 2 Jahre lang oder ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang und dann sagen sie so, End of Sale, zack. Da bist du ja direkt bei, naja, ich habe jetzt eigentlich die Warranty nur, ja, 6, 7 Jahre. Ich bin da enttäuscht, muss ich sagen.
Ja gut, bei WLAN kann ich es noch verstehen. Das ist ja schon länger so. Also das kam ja auch, glaube ich, von Aruba.
WLAN,
ne?
Ist mir eh immer geil.
Ja, wobei, letztens die Tage noch geguckt, ne, so sind bei den 7000 oder bei den 730ern und so, sie sind noch nicht von ihrem Aruba Central Enforcement abgewichen.
Also wenn du jetzt einen Qualitäts-Access Point brauchst von Aruba mit Wi-Fi 7.
Ja. Was man ja vielleicht heute haben will, ne?
Weil, möchte er vielleicht mal haben, ja. Ich meine, gut. Ja, warum nicht Wi-Fi 6? Ich glaube, da war irgendwas, ne? Erfordert WPA 3 oder sowas?
Naja, ich sag mal, wenn der Kunde jetzt viel Geld für neues Wi-Fi ausgeben will, weil er vielleicht seine alten APs in Rente schicken will, dann wird er natürlich jetzt wahrscheinlich erstmal gucken, dass er jetzt State-of-the-Art-Zeug kauft, was er dann wieder ein paar Jahre betreiben kann.
Klar.
Und dass der Kunde dann sagt, ich hätte gern Wi-Fi 7, kann ich verstehen.
Ja. Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
Also, da muss man mal gucken, aber wohin da die Reise geht. Wi-Fi 6 Support kommt ja, glaube ich, sowieso erst mit Windows 11 24 H2. Was ich übrigens immer noch nicht habe. Ich klicke 3-mal am Tag auf Windows updaten und ich kriege es nicht. Ich weiß nicht, warum.
Ich klicke nicht 3-mal am Tag auf Windows Update. Ich muss auch noch arbeiten.
Willst du das nicht haben?
Ich muss auch noch arbeiten.
Ja, ich auch.
Ich habe keine Zeit, um 3-mal am Tag auf Update zu klicken.
Nein.
Ja doch, ich werde es ja irgendwann kriegen. Alles gut.
Ja, ja.
Nur, dass ich es nicht beschleunigen kann.
Jetzt nur lieber jetzt.
Ja, habe ich ja verstanden.
Ja, du kennst mich, ich scharre da immer ein bisschen mit den Hufen, wobei ich auch noch keinen iOS 18 habe. Ich bin erstmal auf 17.7 gegangen. Was ich dann erstmal
muss ich auch nochmal. Ja, probier das erstmal aus.
17.7 kannst du, glaube ich, ganz safe.
Ja, mein Mann hat jetzt auch 18. Er sagt, ist okay.
Ja.
Kann man machen.
Ja, probier das mal aus dann.
Ich lasse ihn ausprobieren.
Achso.
Ich probiere leider, als ob ich was ausprobiere.
Ach, herrlich. Haben wir uns denn schon aufgeregt? Nichts, was wir teilen könnten.
Nichts, was wir teilen könnten. Hast du dich aufgeregt?
Ja, diese Woche. Habe ich mich aufgeregt? Ja. Kann ich es hier erzählen? Jein. Ich habe momentan ein Projekt beim Kunden, wo es um Backup geht und es ist eine segmentierte Umgebung und das macht mich wahnsinnig, weil ich keinen Access auf die Firewalls habe, weil die von jemand anders befummelt werden. Das heißt, jedes Mal muss ich mir dann die Firewall-Policies aus der Nase ziehen, der Kunde klimpert die in ein Ticket und dann, also du kannst die Uhr nachstellen, es wird immer nur die Hälfte umgesetzt.
Ja, ja? Ich weiß. Ich weiß es vom gleichen Kunden.
Hervorragend. heute auch wieder, ne? Wir wollten NAS an das Backup anbinden, brauchten dafür NFS. Und was braucht man für NFS? Naja, 2049 und Portmap, also 111. Und irgendwie war wieder nur die Hälfte freigeschaltet. Obwohl im Ticket das ganz klar drin stand. Ich meine, gut, dann ne, hat der Dienstleister dann halt schnell wieder nachgefummelt. Aber trotzdem war das heute Morgen erstmal so, Setup, weiter, also ne, neues Repository, geht nicht. Ja, guckst du mal, Forty Analyzer, implicit deny. Das ist,
ist schon schwierig. Das ist schon schwierig, aber ja, ne, ist halt Managed Service, ne, machst da halt nichts.
Ist trotzdem irgendwie nervig.
Ja, dann lieber einen Termin ausmachen, ne? Sagen, okay, wir machen das jetzt einmal von A bis Z durch und dann halt nicht mehr so, ach ja, ja, ich weiß, was du meinst, das ist anstrengend.
Naja, nee, ansonsten nur aufgeregt über Sachen, über die ich hier nicht reden kann. Insofern.
Wir können ja gleich abschalten.
Genau, ne? Die Kinder draußen an den Hörgeräten, jetzt abschalten.
Genau.
Dann quatschen wir hier gleich wieder ins Outro rein. Was hört ja niemand? Das Outro hört ja niemand. Naja, wir hatten eingangs ja erwähnt, 5-Sterne-Bewertung. Wir wollen natürlich jetzt kurz vor Ende natürlich nicht unerwähnt lassen, dass ihr auch weiterhin schönen Sticker und Schlüsselanhänger bei uns bekommt gegen einen frankierten, an euch adressierten Rückumschlag. Den füllen wir dann gerne. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne per PayPal und Steady unterstützen. In diesem Sinne hätten wir, glaube ich, die Ereignisse wieder ganz gut zusammengekehrt. Zumindest sofern sie uns betreffen, wie in diesem Fall. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Oder 14 Tagen.
Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.